Lasst uns einige Regeln aufstellen, sodass wir keinen Mist bauen. Lasst uns das Richtige tun und lasst uns hart dran arbeiten, die Regeln zu halten und an Frucht zu bringen. Kapitel 6 hat der Paulus uns erklärt, dass wir durch das Werk, das Jesus für uns getan hat, dass wir frei sind von der Sklaverei der Sünde, dass die Sünde keine Autorität mehr über uns hat. Paulus hat gesagt, ihr könnt anders leben als vor eurer Bekehrung. Ihr müsst nicht mehr sündigen. Ihr könnt euch Gott zur Verfügung stellen und ihr könnt ein reines und ein heiliges, ein heiles Leben leben in Jesus und ihr könnt Frucht bringen für Gott. Frage ist, wie können wir es tun? Die Reaktion von manchen darauf ist, hey, yippie, juhu, preis dem Herrn, genau das wollen wir tun. Wir wollen Gott gefallen. Wir wollen ein heiliges Leben leben. Also lasst uns ranklotzen. Lasst uns einige Regeln aufstellen, sodass wir keinen Mist bauen. Lasst uns das Richtige tun und lasst uns hart dran arbeiten, die Regeln zu halten und an Frucht zu bringen für Gott. Und Gott wird uns im Kapitel 7 hier sagen, nee, wenn ihr das tut, dann werdet ihr nicht heiliger werden, sondern dann werdet ihr Schiffbruch erleiden. Wir können nicht aus eigener Kraft, aus menschlicher Anstrengung ein heiliges oder Gott wohlgefälliges Leben leben. Kapitel 6 hat der Herr denen geantwortet, die gesagt haben, hey, wir sind unter der Gnade in Jesus, wir haben Vergebung von all unseren Sünden, unserer ganzen Lebensschuld, also lasst uns leben, wie wir wollen. Lasst uns weiter sündigen. Und die Antwort war, hey, ihr seid der Sünde gestorben. Also jetzt sollt ihr nicht mehr für sie leben, sondern für Gott leben. Und im Kapitel 7 hier antwortet er denen, die aus eigener Kraft für Gott leben wollen. Die sagen, wir sind gerettet aus Gnade, aber jetzt lasst uns einen Katalog von Regeln aufstellen. Und wenn wir die halten, dann werden wir Gott gefallen. Und das nennen wir Gesetzlichkeit. Und besonders die Judenchristen waren natürlich anfällig dafür. Die Juden sind von klein auf unterrichtet worden im alttestamentlichen Gesetz. In den 10 Geboten und auch den ganzen anderen Gesetzen, die es da gab und noch zusätzlich in den ganzen menschlichen Traditionen, die Gesetzeslehrer aufgestellt haben. Und die Juden haben das Gesetz geliebt. Und das alttestamentliche Gesetz, das ist schön und das ist gut und das ist wunderbar. Und selbst manche dieser Traditionen waren gut gemeint. Und diese Juden hatten natürlich diese Versuchung, diese Judenchristen, dass sie gesagt haben, hey, jetzt wo ich gerettet bin, wo ich erlöst bin, wo ich ein neuer Mensch bin, jetzt werde ich endlich fähig sein, das Gesetz zu halten. Und sie sind mit neuen Elan zurückgegangen zu diesen alten Traditionen und dem alten Gesetz. In dieser Meinung, wenn ich nur mit aller Kraft mich bemühe, all diese Verbote und diese Gebote zu halten, dann werde ich immer heiliger werden und dann werde ich Gott gefallen. Leute, Gott hat uns Vergebung geschenkt und jetzt krempeln wir die Ärmel hoch und vollenden das, was er begonnen hat. Ich meine, schließlich, wir können doch nicht erwarten, dass Gott alles tut, oder? Und die Antwort im Kapitel 7 hier, die Gott uns geben würde, wäre, hey Leute, ihr seid nicht nur der Sünde gestorben, sondern ihr seid auch dem Gesetz gestorben. Gesetzlichkeit ist kein Weg zur Heiligung oder zu einem heiligen Leben, sondern Gott hat einen ganz neuen Weg mit euch. Ihr habt eine ganz neue Beziehung zum Gesetz. Also im Römer 7 hier geht es um unsere Beziehung zum Gesetz. 23 Mal kommt das Wort vor, hier im Kapitel 7, das Wort Gesetz. Und natürlich im Kontext vor allem um das alttestamentliche Gesetz, aber wir können das auch weiterfassen für diese ganzen kleinen Gesetze und Regeln, die wir uns so aufstellen für unser Leben. Hier im Vers 1 im Kapitel 7 finden wir das dritte, wisst ihr nicht. Sagt, wisst ihr nicht, Brüder, denn ich denke, ich rede zu denen, die Gesetz kennen, dass das Gesetz über den Menschen herrscht, solange er lebt? Wisst ihr nicht? Das ist eine rhetorische Frage. Was er hier sagt, ist, ihr solltet eigentlich wissen. Das dritte wisst ihr nicht hier. Das erste hatten wir im Kapitel 6, im Vers 2. Oder Vers 3, Entschuldigung. Wisst ihr nicht, dass wir so viele auf Christus Jesus getauft wurden, auf seinen Tod getauft wurden? So dass wir nicht mehr uns selbst leben, sondern für Gott leben im Kontext. Vers 16 im Kapitel 6. Wisst ihr nicht, dass wem ihr euch zur Verfügung stellt als Sklaven zum Gehorsam, ihr dessen Sklaven seid, dem ihr gehorcht? Das waren die Antworten auf die Frage, hey, sollen wir sündigen? Sollen wir weiter in Sünde leben? Aber jetzt hier im Kapitel 7, im Vers 1, das dritte wisst ihr nicht. Wisst ihr nicht, Brüder, dass das Gesetz über den Menschen herrscht, solange er lebt? Spricht jetzt an, was wir eigentlich wissen sollten. Sagt, wir müssen die rechte Beziehung, die wir zum Gesetz haben, kennen, weil sonst werden wir uns verrennen. Und er sagt hier, ich rede zu denen, die das Gesetz kennen. Also wahrscheinlich den Judenchristen, bezieht sich aufs alttestamentliche Gesetz. Aber wir können das weiterfassen und wir können das auch auf uns beziehen, auf uns anwenden. Denn ich denke, auch wir kennen Gesetzlichkeit. Auch wir kennen Gesetze. Vielleicht gibt es sogar einige Regeln in unserem eigenen Leben, die wir uns so gesetzt haben, als Maßstab für Geistlichkeit. Man muss spätestens um 7 Uhr aufstehen und mindestens 3 Kapitel in der Bibel lesen pro Tag und mindestens eine Stunde beten und zumindest 10 Minuten Andacht mit der Familie pro Tag. Und dann muss ich mindestens einen Vers auswendig lernen pro Woche und zumindest einen Dienst in der Gemeinde ausüben. Und wie die Pfadfinder mindestens eine gute Tat pro Tag. Ich werde nicht zu spät in die Gemeinde kommen und ich will nicht mehr als eine halbe Stunde Fernsehen pro Tag. Weil wir sollen gute Verwalter sein von unserer Zeit, die Gott uns gegeben hat. Andere Regel, die ich mir gesetzt habe, ich werde immer positiv denken. Ich werde nie ein trauriges Gesicht zeigen, weil schließlich sind wir geistlich. Und wir können diese Regeln aufstellen für uns. Und nicht, dass diese Dinge in sich schlecht sind. Es ist überhaupt nicht schlecht, wenn wir gute Gewohnheiten in unserem Leben entwickeln. Und das ist auch nicht Gesetzlichkeit. Es ist auch nicht Gesetzlichkeit, wenn jemand eine stärkere Überzeugung hat in einer Sache als ich oder als jemand anderer. Wenn jemand zum Beispiel sagt, nee, ich habe überhaupt keinen Fernseher, weil ich kann damit nicht umgehen. Das ist nicht Gesetzlichkeit. Auch nicht, wenn wir gewisse Regeln aufstellen für unsere Familie oder auch als Gemeinde, sodass wir unser Zusammenleben erleichtern. Aber Gesetzlichkeit wird es, wenn ich anfange zu glauben, dass ich deswegen Christ bin oder dass ich deswegen heilig bin oder geistlich bin und dass ich deswegen Gott gefalle, weil ich diese Regeln halte, diese äußeren Regeln. Und dass Gott mich nicht segnen kann, wenn ich es nicht tue. Also ich habe verschlafen, ich bin nicht zu meiner stillen Zeit gekommen. Gott kann den Tag nicht segnen. Hängt alles von mir ab. Gott kann den Tag nicht segnen. Ich habe meine Regel gebrochen. 3 Kapitel pro Tag und eine Stunde beten. Ach nee, der Tag kann nichts werden. Oder ich bin sitzen geblieben vom Fernseher. Länger als eine halbe Stunde. Oh Mann. Und dann fühlen wir uns verdammt. Und wir fühlen uns, dass Gott enttäuscht ist. Und fühlen uns unsicher in unserer Beziehung mit ihm. Weil ich glaube, dass meine Annahme bei Gott von mir abhängt. Und nicht nur von dem Werk, das Jesus für mich getan hat. Und dann ist es Gesetzlichkeit. Und Gesetzlichkeit äußert sich auch in der Beziehung zu anderen Menschen. Nämlich dann, wenn ich glaube, dass ich geistlicher bin, weil ich diese Regeln halte, dass ich geistlicher bin als die anderen, die sie nicht halten. Was, du siehst eine Stunde fern pro Tag? Gehst sogar ins Kino und du willst ein Christ sein? Guck mal, ich schaue nur eine halbe Stunde. Und sieh mal, ich lese 3 Kapitel pro Tag in der Bibel. Du liest nur eines? Mein Gott wird mich mehr segnen als dich, ist ja klar. Wahrscheinlich dreimal so viel, weil, guck mal, drei Kapitel, du ein Kapitel. Oder wie geht's dir? Ach, mir tut das Kreuz weh. Hey, sag das nicht, das ist ein negatives Bekenntnis. Oh Mann, du bist ungeistlich, wenn du das sagst. Noch das ist typisch für Gesetzlichkeit. Gesetzliche Menschen sind immer kritisch. Das ist eins, wie wir Gesetzlichkeit erkennen können. Gesetzliche Menschen im Normalfall sind immer ernst und immer ohne Freude. Gesetzlichkeit ist was Schweres. Seht ihr, ich bin heilig. Gesetzlichsten Menschen, den ich je getroffen habe, haben wir in Darmstadt getroffen, bei einem Einsatz, den wir gemacht haben, mit einer Hip-Hop-Band. Und das ist witzig, er ist zu diesem Konzert gekommen und zwar nicht deswegen, weil ihm das gefallen hat, sondern in Wirklichkeit hat er geglaubt, das ist vom Teufel. Das ist der Teufelsrhythmus, hat er gesagt. Unz, 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 unz. Aber er ist jeden Abend gekommen. Warum? Nicht, weil es ihm gefallen hat, sondern um zu verdammen und zu kritisieren. Und danach war er sogar ein paar Mal im Gottesdienst bei uns. Und das war ein sehr ernster Mann. Sehr beladener Mann. Er hat geglaubt, dass Verhütung falsch ist. Deswegen hatte er 14 Kinder. Und als er mir das erzählt hat, habe ich gesagt, hey, klasse Mann, Kinder sind ein Geschenk vom Herrn. Und seine Antwort war, ja, aber viele Kinder bringen viel Trübsal. Und das ist eine Last. Und so, er hatte nicht viele Kinder, weil das wollte oder weil er Kinder so geliebt hat, sondern weil er geglaubt hat, es muss so sein. Und er hat sogar geglaubt, es ist falsch, sich zu rasieren, weil Gott hat dem Mann Bart gegeben. Und deswegen ist er herumgelaufen wie ein Rübezahl. Und das Problem war, dass er selbstständig war. Er war selbstständig im Verkauf tätig und das hat natürlich seinem Geschäft geschadet, dass er so herumgelaufen ist. Und er hat gemeint, oh, das sind Leiden, die ich um Christi willen auf mich nehme. Und dann schließlich hat er uns verlassen, weil wir einen Weihnachtsgottesdienst gefeiert haben. Und sie der Weihnachten oder Geburtstag feiern, auch das war was Ungeistliches. Aber was für eine traurige Sache, wenn ein Christ unter dem Gesetz lebt. Unter blöden kleinen Regeln, die er sich selber setzt als Maßstab für Geistlichkeit. Aber es ist auch Gesetzlichkeit, wenn ich glaube, dass ich aus meiner eigenen Kraft oder meiner eigenen Anstrengung mich verändern kann. Nach dem Motto, ich will heilig sein und ich werde dir zeigen, Gott, wie ich mit dieser Sünde fertig werde. Ich bin diszipliniert, ich habe einen starken Willen und ich setze mir dieses 10-Punkte-Programm. Und ich werde widerstehen und ich werde überwinden und ich werde dir Ehre bringen, Gott. Und wenn ich mal hinfalle, dann werde ich es mit noch größerer Anstrengung probieren. Auch das ist Gesetzlichkeit. Kann sich prüfen in deinem eigenen Leben, wenn du das Wort Christentum hörst oder wenn du an deine Beziehung mit Gott denkst, woran denkst du? Denkst du vor allem an Regeln? Das, was du tun sollst, das, was du nicht tun sollst? Das, was du leisten willst? Ist es eine Arbeitsbeziehung? Oder ist es eine Liebesbeziehung? Denkst du vor allem an einen wunderbaren Freund Jesus? Und dass du gar nicht darauf warten kannst, den Tag mit ihm zu verbringen? Und was vermittelst du deinen Kindern? Vermittelst du ihnen, Christsein ist das Folgen von irgendwelchen Regeln? Oder ist es eine tägliche Liebesbeziehung mit Jesus? Ich glaube, Gesetzlichkeit ist eine Gefahr, die uns alle betrifft. Wir alle sind dann und wann hineingefallen in eine gewisse Gesetzlichkeit. Wir alle fühlen uns hingezogen zur Gesetzlichkeit, weil das befriedigt unser Fleisch, unsere sündige Natur. Und wir wollen stolz sein auf unsere eigene Leistung. Und wir wollen besser sein als die anderen und sagen, guck mal, wie geistlich ich bin und... Problem ist, dass Gesetzlichkeit uns nicht weiterbringt in unserer Beziehung mit Gott. Gesetzlichkeit kann uns nicht heiliger machen. Gesetzlichkeit kann uns nicht helfen, Sünde zu überwinden. Gesetzlichkeit hilft uns nicht, ein siegreiches geistliches Leben zu leben. Im Gegenteil, wir werden später sehen, dass Gesetze oder Gesetzlichkeit uns zur Sünde anregt. Und Gesetzlichkeit endet meistens in zwei möglichen Sackgassen. Und zwar einfach aus dem Grund, weil wir nicht perfekt sind. Weil wir eben nicht aus eigener Kraft heilig leben können. Und irgendwann kommt dieser Punkt dann in unserem Leben, wo wir versagen. Und wo uns bewusst wird, dass wir diesen eigenen Standard für Geistlichkeit, den wir uns gesetzt haben, dass wir den nicht halten können. Und dann endet es in Frustration und in Verdammnis. Und es ist genau das, was wir am Ende vom Kapitel 7 hier sehen werden. Und wenn es uns nicht gelingt, aus diesem gesetzlichen Denken auszubrechen, dann gibt es zwei Reaktionen. Entweder wir werden Heuchler, wo uns bewusst wird, dass wir unseren Standard nicht halten können. Entweder wir werden Heuchler und wir geben vor, dass wir ihn halten. Und das ist ziemlich zermürbend, ständig Masken zu tragen und so zu tun, als wäre ich übergeistlich und wäre ich so heilig und wäre ich so toll. Oder die andere Alternative ist der geistliche Kollaps. Dass Menschen ihr Leben aufgeben. Geben es auf, für Gott zu leben. Geben diesen Wunsch nach heiligem Leben auf, weil, Mann, es funktioniert nicht. Und ich bin deprimiert und bin frustriert. Und viele, die das erlebt haben, haben den Herrn verlassen. Haben gesagt, ich will wenigstens in Sünde leben und es irgendwie, so gut es halt geht, genießen, bevor ich mich hier abquäle. Aber das funktioniert nicht, das Christentum oder das, was sie darunter verstehen, ihre Gesetzlichkeit. Ich habe diesen Sommer, wo wir auf der Missionarskonferenz waren, wieder eine Frau getroffen, mit der genau das passiert ist. Ich glaube, zum ersten Mal habe ich sie kennengelernt vor so ungefähr 12 Jahren, wo ich das erste Mal da aufs Schloss in Österreich gekommen bin und hat sie übersetzt für Bibelstunden und war eifrig für Gott. Und dann, ein paar Jahre später, ist sie aber in so extreme Gesetzlichkeit reingefallen. Sehr, sehr ernst geworden und sehr kritisch geworden. Und Leute, ihr könnt nicht Pantomime machen da auf der Straße. Wenn wir wirklich Vollmacht vom Herrn hätten, dann bräuchten wir das alle nicht. Dann würden sich die Leute bekehren. Und hat angefangen, alles zu kritisieren. Und jetzt habe ich sie nach, 10 Jahren oder so zum ersten Mal wieder getroffen, hat dort vorbeigeschaut und sie lebt nicht mal mehr mit dem Herrn. Ist ausgebrannt durch ihre eigene Gesetzlichkeit und will eigentlich gar nichts mehr vom Christsein wissen oder zumindest von dem, was sie darunter verstanden hat. Und das tut einem im Herzen weh, wenn man sowas sieht. Nun, ich glaube, Gott ist noch nicht fertig mit ihr. Und ich habe gesagt, ist gut, dass du dich abgewandt hast von dem. Weil das war nicht Christentum, was du gelebt hast. Gott hat was anderes für dich. Also ich glaube, Gott ist noch nicht fertig mit ihr, aber es ist traurig, wenn wir das beobachten, wo Menschen Schiffbruch erleiden in ihrem Glauben, in ihrem Leben mit Gott, weil sie sich selber unter einen gesetzlichen Druck gebracht haben und eigentlich genau das versäumt haben, was Gott für unser Leben vorhat. Und das ist der Grund, warum Gott uns hier vor Gesetzlichkeit warnt. Weil Gesetzlichkeit unser Leben zerstört, unsere Freude im Herrn raubt und unsere Beziehung mit ihm wirklich mehr hinderlich ist als förderlich ist. Also Vers 1, wisst ihr nicht, Brüder, denn ich rede zu denen, die Gesetz kennen, dass das Gesetz über den Menschen herrscht, solange er lebt? Na, alle Lebenden sind unter dem Gesetz des Landes und es wird von ihnen erwartet, dass sie es halten. Also wenn es in irgendeinem Steinbruch irgendein Schild steht, wo steht Müll abladen, verboten, und du tust das trotzdem und du wirst erwischt, dann wirst du bestraft. Aber wenn du in irgendeiner Nacht- und Nebelaktion mit deinem Handkahn deinen Schrott in einem Steinbruch führst, um den dort abzuladen und dabei ausrutscht und abstürzt und stirbst, dann kommt niemand und heftet irgendeinen Strafzettel an deinen Sarg. Weil Tote sind frei vom Gesetz. Das ist die Idee hier. Und Paulus wird das illustrieren mit einem Beispiel. Und zwar an dem Beispiel des Gesetzes bezüglich der Ehe. Und es ist hier keine Lehre über Ehe und Scheidung. Jesus hat uns noch gewisse Ausnahmen gegeben bei Untreue und so weiter. Aber das ist nicht das Thema hier. Also wenn alles normal ist, sagt er hier, die verheiratete Frau ist durchs Gesetz an den Mann gebunden, solange er lebt. Wenn aber der Mann gestorben ist, so ist sie losgemacht von dem Gesetz des Mannes. Das heißt, sie ist keine verheiratete Frau mehr, sondern sie ist eine Witwe. Sie ist von dieser Beziehung gelöst, weil der Ehemann ist tot. Vers 3. So wird sie nun, während der Mann lebt, eine Ehebrecherin genannt, wenn sie eines anderen Mannes wird. Wenn aber der Mann gestorben ist, ist sie frei vom Gesetz, sodass sie keine Ehebrecherin ist, wenn sie eines anderen Mannes wird. Also sie ist frei von dieser Verpflichtung der Treue dem verstorbenen Mann gegenüber. Sie ist frei, einen anderen zu heiraten. Ein leuchtendes Beispiel. Ich denke, wir verstehen es alle. Und die Anwendung ist in Vers 4. Sagt, so seid auch ihr, meine Brüder, dem Gesetz getötet worden durch den Leib des Christus, um eines anderen zu werden, des aus den Toten auferweckten, damit wir Gott Frucht brächten. Also als wir in Jesus, als unserem Repräsentanten, mit ihm gekreuzigt wurden, so sind wir nicht nur der Sünde gekreuzigt worden und gestorben, wovon er im Kapitel 6 gesprochen hat, sondern wir sind auch dem Gesetz gekreuzigt worden und dem Gesetz gestorben. Wir sind nicht mehr unter der Autorität der Sünde, wir sind aber auch nicht mehr unter der Autorität des Gesetzes. Das Gesetz ist nicht für uns da. Das Gesetz ist da für Sünder und für Rebellen, um sie zu Jesus zu bringen. Aber nicht für Menschen, die Jesus lieben und die Menschen, die Jesus ähnlicher werden wollen. Das Gesetz bringt uns nichts in unserem Heiligungsprozess. Und deswegen hat Jesus uns freigemacht von diesem Prinzip des Gesetzes, von dem alten Ehemann im Gesetz, für ein neues Lebensprinzip, für ein Leben mit einem neuen geistlichen Ehemann, nämlich Jesus. Also wir sind mit ihm gestorben, dem alten Leben, der Sünde, dem Gesetz, der Dominanz des Gesetzes, und wir sind mit ihm auferstanden zu einem neuen Leben, zu einem neuen Leben in Beziehung mit ihm, zu einem Leben mit einem neuen Ehemann. John Corson in seinem Kommentar zum Römerbrief hat es wunderbar illustriert, dieses Leben unter Gesetzlichkeit im Gegensatz zu einer Liebesbeziehung oder verheiratet zu sein mit dem Gesetz statt mit Jesus. Stell dir vor, du wachst auf und neben dir liegt dein Ehemann, der Herr, perfekt. Und er hat frischen Atem, Zähne strahlen weiß, Pyjama ist wie gebügelt und hier ist perfekt und ist mein Ehemann. Und er sagt guten Morgen, gibt dir einen perfekten Kuss, springt voll Energie aus dem Bett mit einem Lächeln, zieht seinen perfekten Anzug an, kleidet sich perfekt ein und dann geht er in die Küche zum Frühstücken und hier isst keine Eier, er isst, trinkt keinen Kaffee, er isst kein Fett, er isst Müsli und Magermilch. Und dann, nachdem er gefrühstückt hat, spült er seinen Pott, wo er gegessen hat, spült ihn perfekt ab und macht alles perfekt sauber, gibt ihr einen Kuss und geht in die Arbeit, fährt mit perfekter Geschwindigkeit, perfekt in die Arbeit, ohne die Geschwindigkeitsbeschränkung zu übertreten. Und er tut einen perfekten Job auf der Arbeit. Und genau um 5 Uhr, Punkt 5 Uhr, räumt er seinen Schreibtisch perfekt auf und macht sich auf den Nachhauseweg. Und du begrüßt ihn an der Tür und du bist einfach erstaunt und hingerissen, dass du das Glück hast, mit dem Herrn perfekt verheiratet zu sein. Du kannst es gar nicht fassen. Aber dann, als er ins Haus geht, bleibt er stehen und schaut dich ein bisschen kritisch an. Und du merkst, er schaut auf deine Frisur, weil da ist ein Haar, was irgendwie schief raussteht. Und dann geht er in die Küche. Und weil er perfekte 2 Meter hoch ist, kann er den Staub auf dem Kühlschrank sehen und runzelt seine Stirn und sagt, hey, wie kann das sein? Dann erfüllt ein bisschen Panik dein Herz, aber du erinnerst dich, dass du ihm ein tolles 6-Gänge-Menü gekocht hast. Und er setzt dich hin und du trägst ihm das auf und der wunderbare Duft von diesem Essen erfüllt das, den Raum. Und was macht er? Er starrt auf dieses kleine Petersilienblatt, das ein bisschen verrunzelt ist, verwelkt ist, auf diesem wunderbaren Menü. Und dann greift er zu seinem Glas, um was zu trinken, und es fällt ihm auf, da ist ein Wasserfleck auf dem Glas. Und der ganze Rest vom Abend, es wird immer schlimmer und immer schlimmer. Und am Ende vom Abend gehst du ins Bett und denkst, es macht mich wahnsinnig, mit dem Herrn perfekt verheiratet zu sein. Und das geht so weit in deinem Leben, bis deine Angst und deine Spannung so groß ist, dass du beschließt, es war ein Fehler, den Herrn perfekt geheiratet zu haben. Und du verlangst eine Scheidung. Aus was für einem Grund? Fragt der Richter. Und du sagst, weil mein Ehemann ist perfekt. Und der Richter sagt, es ist kein Scheidungsgrund. Und dann erinnerst du dich an Römer 7, 2 und 3. Die Frau ist gebunden an den Ehemann, solange er lebt. Und dann denkst du, aha, und du schüttest Arsen in seinen perfekten Gemüsesaft. Und er trinkt den und er verlangt sogar nochmal nach. Und du wartest, bis er stirbt, aber es tut sich nichts. Weil, seht ihr, er ist perfekt. Perfekte Gesundheit und seine Nieren sind perfekt und filtern das Gift raus. Und du bist wirklich frustriert. Du denkst, oh, ich kann mich nicht scheiden lassen, weil er perfekt ist. Und er stirbt nicht, weil er perfekt ist. Und in deiner Verzweiflung schlägst du die Tür zu und rennst raus in den Regen und rennst herum und erkältest dich dabei und holst eine Lungenentzündung. Und als du dann im Sterben liegst, denkst du dir schließlich, das ist der Ausweg. Das ist der Ausweg. Endlich bin ich frei. Ich konnte mich nicht scheiden lassen vom Herrn perfekt. Er stirbt auch nicht, aber ich sterbe. Und das macht mich frei. Macht mich frei von ihm und macht mich frei, einen anderen zu heiraten, nämlich dem, der im Himmel auf mich wartet. Nicht der Herr perfekt, sondern der Herr Liebe. Mein geistlicher Ehemann, Jesus. Und das illustriert perfekt, wovon der Paulus hier im Römerbrief spricht. Das Gesetz ist perfekt, aber das Gesetz ist anklagend und das Gesetz ist kalt und es ist unerreichbar. Aber wir sind diesem Gesetz gestorben. Und jetzt bin ich mit dem Herrn Liebe verbunden, mit Jesus. Ich bin mit ihm auferstanden zu neuem Leben. Seht ihr, ich bin gestorben, dem alten Ehemann, dem Gesetz, und ich bin auferstanden zu neuem Leben mit Jesus. Nicht länger zu dieser gesetzlichen Beziehung, sondern zu einer Liebesbeziehung. Zu einer Beziehung, die unendlich frei ist. So radikal war diese Freiheit, die Jesus vorgelebt hat und gepredigt hat, dass die Religiösen sich nicht anders zu helfen wussten, als ihn umzubringen. Im 1. Korinther 6 sagt Paulus, alles ist mir erlaubt. Das ist Freiheit. Alles ist mir erlaubt. Aber er sagt weiter nicht, alles ist mir nützlich. Und er sagt, alles ist mir erlaubt. Aber ich will mich von nichts beherrschen lassen. Das heißt, ich bin völlig frei. Aber ich werde meine Freiheit nicht dadurch versauen, indem ich mich von irgendwas versklaven lasse oder indem ich mich von irgendwas verletzen lasse oder irgendwas tue, wo ich andere verletze. Und Leute, die gesetzlich sind, schnallen diese Freiheit nicht. Freiheit, die wir in der Gnade Jesu haben. Menschen, die verliebt sind in Gesetz und Gesetzlichkeit, sagen, hey, wenn wir nicht länger an das Gesetz gebunden sind, dann werden wir alles Mögliche Schlechte tun und alles Mögliche Böse tun. Aber nee, das stimmt nicht. Nicht, wenn ich mit dem neuen Ehemann verbunden bin und verliebt bin in ihn. Wir kennen das aus Erfahrung. Vielleicht erinnert ihr euch noch dran an so Dinge, wo die Eltern zum Beispiel gesagt haben, wasch unser Auto. Und, schon wieder ich kann nicht. Ah, okay. Und dann fängst du an, das Auto zu waschen und so schnell wie möglich ein bisschen Wasser drauf zu spritzen, mal kurz abzuwischen und das war's. Aber dann, was ist passiert, als ihr verliebt wart? Und sagen wir, zum ersten Mal mit eurer Freundin oder mit eurer Geliebten ausgehen wolltet. Wisst ihr, was er getan hat mit dem Auto? Ihr habt es nicht nur außen gewaschen, ihr habt es innen gesaugt, ihr habt es nicht nur gewaschen, ihr habt es poliert und perfekt. Und so Liebe bringt uns zu viel mehr als nur das Gebot. Und so ist es in unserem christlichen Leben. Ich lese in der Bibel nicht, weil ich muss, sondern weil ich darf. Weil ich ihn besser kennenlernen darf. Was für ein Geschenk, dass er zu uns spricht. Und ich bete zu ihm, nicht weil ich muss, sondern weil ich darf. Und ich gehe in den Gottesdienst, nicht weil ich muss, sondern weil ich mit Geschwistern Gemeinschaft haben darf und Jesus begegnen darf. Und ich will nicht sündigen, nicht weil ich nicht die Freiheit dazu habe, sondern weil ich meinem Geliebten gefallen will. Und so Liebe gibt mir eine Energie, die das Gesetz oder ein Gebot nie geben hätte können. Ganz im Gegenteil, das Gebot bringt nur meine Sünde noch stärker hervor. Seht hier im Vers 5. Er sagt, denn als wir im Fleisch waren, wirkten die Leidenschaften der Sünde, die durch das Gesetz erregt wurden, in unseren Gliedern, um dem Tod Frucht zu bringen. Als wir im Fleisch waren, das heißt vor unserer Bekehrung, sagt der Paulus, als wir vom Fleisch, das heißt unserer sündigen Natur, beherrscht waren und dominiert waren. Und Klammerbemerkung, manche Christen leben nach ihrer Bekehrung noch immer so. Das war der ganze Punkt von Kapitel 6. Hey Leute, das ist nicht mehr notwendig. Ich habe euch freigemacht, ein anderes Leben zu leben, ein neues Leben zu leben. Aber er sagt, als wir im Fleisch waren, von der sündigen Natur beherrscht wurden, da erregte das Gesetz in uns noch mehr Sünde. Warum ist das? Ja, weil wir eine sündige Tendenz in uns haben, zu rebellieren. Zum Beispiel, du kannst 1000 Mal an einer Parkbank vorbeirennen und die Bank ist dir völlig egal, interessiert dich nicht. Aber sobald ein Schild dranhängt, Vorsicht nicht berühren, frisch gestrichen, ist die Versuchung da, Mann. Hinzugehen, es zu berühren. Einfach weil das Verbotsschild draufsteht, haben wir diesen Drang, es zu tun. Und wir denken überhaupt nicht dran, vom Weg abzugehen. Aber sobald da steht, Rasen nicht betreten. Hey, wer sagt, ich kann den Rasen nicht betreten? Zahle ich nicht Steuern, mit dem der Park hier finanziert wird? Und wir haben diese Tendenz, das Gebot zu übertreten. Und deswegen, das ist der Grund, warum Gesetzlichkeit keine Hilfe ist, in unserem Leben nicht zu sündigen, sondern im Gegenteil. Es gibt uns zusätzliche Impulse zu sündigen. Es verstärkt unseren Kampf mit der Sünde, macht ihn nicht geringer. Das Gesetz, heißt es hier, erregt die Leidenschaften der Sünden. Und Sünde brachte ihre Frucht zum Tod, nämlich Zerstörung und Leid. Vers 6. Jetzt aber sind wir von dem Gesetz losgemacht, da wir gestorben sind, worin wir festgehalten wurden, sodass wir in dem Neuen des Geistes dienen und nicht in dem Alten des Buchstabens. Das ist parallel zu dem, was Paulus gesagt hat im Kapitel 6, im Vers 7, wo er gesagt hat, dass wir freigesprochen sind von der Sünde. Wir sind freigesprochen von der Macht der Sünde, dass wir uns von ihr nicht länger beherrschen lassen, aber wir sind auch freigemacht und losgemacht von dem Gesetz. Von einem Leben auf Grundlage von Regeln, von Verboten und von Geboten. Tu das und tu das nicht. Wir sind freigemacht von einem Leben auf Grundlage von Angst und Leistungsdruck. Wir sind von dem Gesetz losgemacht, da wir dem gestorben sind, worin wir festgehalten wurden. Wie geht's weiter? Wozu? Sodass wir in dem Neuen des Geistes dienen und nicht in dem Alten des Buchstabens. Wir sind unter einem neuen Bund und einer Liebesbeziehung. Jetzt, wo wir Gott dienen durch die Motivation des Heiligen Geistes in mir und aus der Kraft, die er mir schenkt. Und nicht länger motiviert durch äußere Regeln. Tu das oder tu das nicht. Diese äußeren Regeln, die zwar wahr und gut sind in sich, aber die in mir nur Rebellion bewirken und die mich nur zur Gesetzesübertretung verführen und verleiten. Und diese Regeln und Gebote, die kraftlos sind in sich, mir zu helfen, können mir nicht helfen, das Richtige und das Gute zu tun. Also was ist der Schlüssel in unserem Leben für ein heiliges Leben? Ist nicht Gesetzlichkeit. Was wird unser Leben fruchtbar machen? Was wird unser Leben Jesus ähnlich machen? Es sind nicht Gesetze, nicht Programme, nicht Regeln, sondern Vers 4. Wir sind im Gesetz getötet durch den Leib des Christus, um eines anderen zu werden, das aus den Toten auferweckten, damit wir Gott Frucht brächten. Das ist der Schlüssel, wie wir Frucht bringen können. Das ist eine Liebesbeziehung mit Jesus. Jesus hat in Johannes 15 darüber gesprochen. Er hat gesagt, bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe nicht von sich selbst Frucht bringen kann, sie bleibe denn am Weinstock, so auch ihr nicht. Ihr bleibt denn in mir. Denn der Weinstock, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr was tun? Nichts. Getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Aber wer in mir bleibt, der bringt viel Frucht. Also wir sollen und wir wollen Frucht bringen in unserem Leben, aber wir können das nicht aus eigener Kraft und aus eigener Energie und aus menschlicher Anstrengung tun. Und Regeln und Gebote und Verbote, die helfen uns dabei nicht. Wir können unseren geistlichen Ehemann keine Kinder gebären, indem wir fremdgehen mit dem alten Ehemann, mit dem Gesetz. Nur Hurenkinder, Frucht zum Tod. Ist auch nicht möglich, dass wir aus uns selbst Frucht bringen oder Kinder bringen, wenn wir so sagen wollen. Ihr wisst, es ist unmöglich. Keine Frau kann ohne fremde Hilfe Kinder kriegen. Kann nicht sagen, hey, ich bin verheiratet, also kriege ich Kinder. Das reicht nicht. Sondern nur, wenn wir uns in Liebe unserem geistigen Ehemann Jesus hingeben. Nämlich Tag für Tag und Stunde für Stunde und Moment für Moment. Dann können wir fruchtbar sein. Dann können wir Kinder kriegen, geistig gesprochen. Die rechte Frucht bringen in unserem Leben. Also was predigen wir einer Gemeinde von Jüngern oder von mir aus unseren eigenen Kindern, die mit mancherlei Schwachheiten und mancherlei Versuchungen kämpfen? Und wie gesagt, es geht hier nicht um die Rebellischen, um Menschen, die bewusst sündigen wollen, die in Sünde leben wollen. Nee, die müssen das Gesetz hören und die müssen wir zurechtweisen. Dafür ist das Gesetz da. 1. Timotheus, Kapitel 1 heißt es, wir wissen, dass das Gesetz gut ist, wenn jemand es gesetzmäßig gebraucht. Indem er dies weiß, dass für einen Gerechten das Gesetz nicht bestimmt ist, sondern für Gesetzlose und Widerspenstige, für Gottlose und Sünder, für Heillose und Unheilige. Also es gibt Leute, für die das Gesetz da ist. Nämlich die in Sünde leben wollen. Die rebellieren wollen gegen Gott. Dazu ist das Gesetz da, um uns zu überführen und um uns zu Jesus hinzutreiben. Das ist der Zweck des Gesetzes. Aber nicht für solche, die vielleicht ringen in ihrer Nachfolge um Jesus. Die bringt das Gesetz nicht weiter. Und oft tun wir das, dass wir Leuten einfach das Gesetz auferlegen. Sagen, hey Mann, ich kämpfe mit der Sache in meinem Bereich. Und wir sagen ihnen, hey, du musst einfach vergeben. Und du musst Gutes tun. Und du musst Gutes denken. Und du musst dienen und du sollst beten. Und du darfst nicht tratschen. Und du sollst nicht lügen. Und lustvolle Gedanken haben. Aber das hilft den Leuten nicht weiter, wenn wir denen das sagen. Das wissen die eh. Was wir ihnen predigen müssen, was sie hören müssen, ist die Liebe Gottes. Und die Gnade Gottes. Und das Kreuz, was er für sie getan hat. Und diese wunderbaren Ressourcen, die wir haben in unserer Beziehung mit Jesus Christus. Dass wir Leute sagen, hey komm, du musst nicht mehr so leben, weil guck, was Jesus für dich getan hat. Es ist seine Kraft. Und Römerbrief 6. Stell dich nicht der Sünde zur Verfügung, sondern deine Glieder Gott zur Gerechtigkeit. Und hey, er wird dich stärken. Richte dich auf ihn aus. Wir müssen Leute auf Jesus hinweisen. Komm, lebe mit ihm, red mit ihm, verlieb dich in ihn. Und dann wird er dich verändern und er wird dich stärken und er wird dich fruchtbar machen. Und was soll ich tun, was sollst du tun, was sollen wir tun, wenn wir angefochten werden und wenn wir mit Sünde kämpfen? Nehmen wir mal ein praktisches Beispiel, sagen wir mit lustvollen Gedanken. Sehr praktisch für die Männer. Ich weiß nicht für euch und ich habe auch kein Problem damit, aber in anderen Gemeinden habe ich gehört, haben Christen Probleme mit solchen Dingen. Es ist ein Problem. Wie gehen wir um mit diesen Dingen? Es reicht nicht, wenn wir einfach sagen, oh, das ist schlecht. Ich darf das nicht denken, das ist Sünde. Ich darf nicht dorthin schauen, wo ich nicht sollte. Und ich werde nicht zu dieser Website gehen, wo Schrott drauf ist. Und ich werde nicht dran denken. Und wieder, Klammerbemerkung, es ist gut, wenn wir einen Filter einbauen ins Internet. Und Männer, es ist gut, wenn wir nicht auf den FKK-Strand gehen. Und wenn wir keine Filme anschauen, wo Schrott drin ist. Die Bibel sagt, wir sollen fliehen vor Versuchungen. Und es ist weise, wenn wir Versuchungen so weit wie möglich vermeiden. Und Jesus hat gesagt, wenn ich was zur Versuchung, zur Sünde verführe, dann schneide es ab, wirf es weg. Hey, räum das Zeug weg aus deinem Leben. Aber nur weil ich keine Gelegenheit habe zu dem Zeug, heißt das nicht, dass ich nicht noch immer ein Lustmonster bin. Seht ihr, das Problem ist was Inneres. In meinem Gedanken, was ich brauche, ist eine innere Veränderung, nicht nur was Äußeres. Und so dieses Äußere, dieses einfache, hey, tu das nicht und denk nicht dran, das ist schlecht und Mann, wenn ich das tue, dann bin ich ungeistlich und hey, das hilft uns nicht weiter. Das wissen wir eh. Und deswegen hilft es uns nicht, wenn wir uns nur selbst nur eine Reihe von Regeln aufstellen. Oh Mann, ich nehme mir vor, das nicht zu tun und ich will es wirklich versuchen, Gott. Und das ist nicht genug. Es ist sogar oft kontraproduktiv. Weil genau das gibt uns dann Verlangen, das zu tun oder daran zu denken, was wir nicht tun wollen. Das ist wie wenn ich euch sage, denkt nicht an einen roten Elefanten. Denkt nicht, bitte denkt nicht an einen roten Elefanten. Woran denkt ihr? An einen roten Elefanten. Und so, es hilft uns nicht, wenn wir um Sünde und um uns selbst und um unseren Kampf, wenn wir darum kreisen und uns Regeln aufstellen und ach, ich mache das, damit ich dann immer denke und das darf ich nicht und das. Das hilft uns nicht weiter. Das hilft uns nicht weiter. Wenn ich da sitze in diesem Bereich und sage, ich darf das nicht denken und ich darf mir das nicht vorstellen und was darf ich mir nicht vorstellen? Das bringt uns nicht weiter. Und wie oft haben wir das versucht? Wie oft haben wir versucht, uns selbst zu reformieren? Und uns fest vorgenommen, das oder das nimmer zu tun und stattdessen das Richtige zu tun. Wie oft haben wir uns vorgenommen, keine lustvollen Gedanken mehr zu haben oder nimmer unversöhnlich zu sein oder nicht zu tratschen oder nicht zu nörgeln, sondern zu ermutigen und wir beten sogar dafür und beziehungsweise dagegen und trotzdem, wie oft haben wir versagt und fühlen uns frustriert nachher. Was ist die Lektion von dem Ganzen für uns? Die Lektion ist, dass wir nicht die Kraft haben in uns, um Jesus ähnlich zu werden und um Frucht bringen zu können für ihn. Die Lektion ist, dass Gesetzlichkeit, dieses krampfhafte Ausrichten auf Regeln, dieses krampfhafte Ringen aus eigener Kraft und eigener Energie, das bringt uns nicht weiter. Im Gegenteil. Also was können und was sollen wir tun? Wir müssen uns zu jemandem hinwenden, der fähig ist, uns zu helfen und uns zu ändern. Nämlich unserem geistlichen Ehemann, Jesus. Und das ist radikal. Ich möchte einen radikalen Vorschlag machen heute Morgen. Mach zu deinem Ziel nicht so sehr das Tun. Dass dein Ziel ist, hey, ich will das und das nicht tun und das, das und das, das will ich tun. Und mach dir nicht so sehr zu deinem Ziel, diese Sünde zu überwinden und da mehr wie Jesus zu werden, sondern sag, mein Ziel ist Jesus, Punkt. Jesus, du bist mein Ziel. Dich zu kennen und dich zu lieben und dich zu genießen, Jesus. Und ich will deine Vergebung feiern und deine Gnade feiern. Und ich will einfach mit dir leben und mit dir reden und mit dir durch meinen ganzen Tag gehen. Und vielleicht statt da zu sitzen und drüber nachzudenken, was ich eigentlich gerade nicht denken sollte, und mich zu verdammen für das, was ich denke, und mich drüber zu ärgern, dass ich schon wieder versagt habe, vielleicht ist es besser, ein Lobpreislied zu singen. Und Jesus zu danken für seine Gnade und für seine Vergebung und für seine Liebe trotz allem. Das ist die Lösung, zu sagen, Jesus, hilf du mir. Ich gebe mich heute dir hin, ich will für dich leben, ich will dich genießen. Und wisst ihr, was das Resultat davon ist? Ohne, dass wir es vielleicht vorher erstmal selbst merken. Das Resultat ist, wir werden uns verändern. Und wir werden Jesus ähnlicher werden. Im 2. Korintherbrief, im Kapitel 3 heißt es, wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht. Das ist Gottes Methode, geistlich Frucht zu bringen und heilig zu werden. Wir können Frucht nicht produzieren in unserem Leben. Frucht ist nur was, was wächst. Was wächst aus einer Beziehung mit Jesus Christus. Wie die Rebe nicht getrennt vom Weinstock wachsen kann, sondern nur indem sie im Weinstock bleibt. Barnhaus, auch so ein Ausleger, hat gesagt, viele Christen haben Angst vor der Selbstaufgabe. Und es stimmt. Viele Christen haben Angst, sich selbst aufzugeben. Mann, wenn ich mich selbst loslasse, wenn ich aufhöre, an mir selbst zu arbeiten und mich anzustrengen und mir Regeln zu setzen und wenn ich mich Jesus ganz hingebe. Wenn ich aufhöre, nicht an meiner Reformation zu arbeiten, sondern ihn allein zu meiner Leidenschaft zu machen, hey, dann wird die Sünde wüten in meinem Leben. Nee, das Gegenteil ist der Fall. Und wieder, es geht nicht darum, dass wir nicht diszipliniert leben wollen. Das ist gut. Es ist gut, diszipliniert zu leben, aber es ist nicht genug. Aber wenn wir diese Regeln und diese Dinge als Programm nehmen und als was Gesetzlichkeit, wenn wir uns von dem Heiligung erhoffen, hey, dann sind wir am Holzweg. Viele Christen haben Angst, in diesen See der Gnade reinzuspringen und sich ganz in die Arme vom Heiligen Geist zu werfen und von Gottes Gnade. Und sie halten fest an ihren eigenen Regeln und an ihrem Fleisch und an ihrer menschlichen Kraft. So wie der Mr. Bean sich an das Sprungbrett krammert, um nicht in den Swimmingpool zu fallen. Ich weiß nicht, wer die Folge gesehen hat. Wie ist es mit dir? Herr will uns heute Morgen ermutigen und sagen, spring. Spring in den See der Gnade. Lass deine Gesetzlichkeit los. Hör auf, für ein Ideal oder für einen Standard, für eine Reformation zu leben und zu arbeiten. Sondern fang an, für eine Person zu leben. Und dich ihr hinzugeben, nämlich Jesus. In der Liebesbeziehung mit deinem geistlichen Ehemann Jesus. Das ist der Schlüssel für Heiligung in unserem Leben. Wir wollen jetzt eine Gelegenheit haben, wo wir diese Beziehung pflegen können mit ihm, indem wir Abendmahl feiern, indem wir daran denken, was er für uns getan hat. Indem wir uns daran erinnern und uns das ganz neu in Anspruch nehmen, was er für uns getan hat. Vielleicht ist es ein Punkt heute Morgen, wo du sagen kannst, Jesus, ich gebe dir meine Gesetzlichkeit. Ich lass los. Und mein Programm für diesen Tag heute bist einfach nur du, Jesus. Nicht, was ich tun will und was ich nicht tun darf. Und das ist hinter mir. Diese alte Beziehung. Und ich trete ein in diesen neuen Bund des Geistes. Liebesbeziehung mit dir. Und veränder du mich so, wie du mich haben willst, Herr. Weil ich weiß, aus eigener Kraft schaffe ich es nicht. Lass uns mit der Einstellung vor Jesus kommen heute Morgen. Gemeinschaft mit